Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es wird eine persönliche Episode heute, denn es geht um meine ADHS-Diagnostik. Und wenn du mir auf Instagram folgst oder das Magazin liest, dann weißt du ja schon, dass ich tatsächlich seit Ende Februar eine offizielle Diagnose habe. Aber ich habe von euch im Laufe des Prozesses, vor allem auf Instagram, immer mal wieder Nachfragen gekriegt, wie das eigentlich so konkret abgelaufen ist, wie viele Termine das waren, was für Themen und Tests da gelaufen sind und wo ich das gemacht habe und so. Und ihr habt mir teilweise auch von euren Erfahrungen geschrieben, wenn ihr schon eine Diagnostik gemacht habt oder wenn ihr versucht, einen Termin zu kriegen. Das war bei mir auch nicht so einfach. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ich trage meine Erfahrungen zum Prozess mal zusammen, solange die noch frisch sind, und erzähle euch einfach, wie es bei mir war, denn vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch auch nochmal ein Anlaufpunkt oder eine Unterstützung bei dem eigenen Weg, eine Diagnose zu bekommen. Also, wenn dich ADHS nicht interessiert und der Diagnoseweg nicht interessiert, dann kannst du jetzt wieder aufhören zuzuhören und ich freue mich nächste Woche auf dich. Für alle anderen, here we go. Also, es ist amtlich, ja. Ich habe jetzt tatsächlich die offizielle Diagnose. Ich habe ADHS und zwar den Mischtyp, also sowohl hyperaktiv-impulsiv als auch unaufmerksam. Und mich hat die Diagnose selbst tatsächlich dann nochmal eher unerwartet emotional getroffen. Eigentlich dachte ich, ich habe das alles schon verarbeitet, weil ich war mir ja die ganze Zeit relativ sicher, dass ich ADHS habe. Ich wollte halt nur gerne offizielle Bestätigung, auch um dann später Therapie und medikamentöse Unterstützung und sowas in Anspruch nehmen zu können. Und ich habe aber eigentlich gedacht, ja, okay, das ist dann halt eine Bestätigung für meinen Verdacht und alles gut und es ist maximal Erleichterung, dass es jetzt endlich offiziell ist und so. Tatsächlich bin ich dann aber da raus, nach diesen letzten 45 Minuten, in denen mir die Psychologin dann also bestätigt hat, dass mein Verdacht richtig ist und mir erklärt hat, wie sie dazu kommt und wir die einzelnen Diagnostikanteile dann ausgewertet haben und so. Und ich bin da raus und war irgendwie total verknotet innerlich, emotional und konnte auch nicht richtig sagen, was ich jetzt, also sie hat mich gefragt, wie ich mich jetzt fühle und ich konnte ihr das nicht beantworten. Es war irgendwie zu viel, zu voll in mir und gleichzeitig irgendwie leer. Also ich brauchte ein paar Tage, um das auseinander zu sortieren und war dann sehr verblüfft, weil es mich doch ein bisschen weggerissen hat. Also das, was man überall liest, diese Phasen von Trauer und Wut und was wäre, wenn's, die hatte ich dann plötzlich auch. Zum Glück nicht allzu lang, aber unerwartet hatte ich sie auch. Und unerwartet, wie gesagt, vor allem deshalb, weil ich mich schon relativ lange sicher war, also über ein Jahr sicher war, dass das ADHS sein muss bei mir, weil das so viel erklärt. Und mir fiel dann im Laufe dieses Prozesses auch wieder ein, ich weiß nicht, war vielleicht so 13 oder 14 oder so, da hatte ich in meiner Erinnerung zumindest einen Termin bei einer Kinderpsychologin und ich musste da eine Hausaufgabe aus der Schule erledigen, in einem großen leeren Raum, ganz alleine, ohne Ablenkung, während ich gefilmt wurde. Ja, ich habe eine Analyse der Leiden des jungen Werther geschrieben, übrigens eins der schrecklichsten Bücher aller Zeiten und ich habe sogar die Schulkanonbücher eigentlich gerne gelesen, aber das pathetisch, langweilig, melodramatisch auf die schlechteste Art, ja, egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Woran ich mich erinnere oder mich glaube zu erinnern, Erinnerungen sind ja nicht wirklich zuverlässig, aber ich erinnere mich an das Gespräch danach, bei dem diese Psychologin meinen Eltern erklärte, man könne keine eindeutige Diagnose stellen, weil ich während des Tests, also während ich da Hausaufgaben gemacht habe und aufgezeichnet wurde, Kaugummis gekaut hätte. Und wie gesagt, in meiner Erinnerung ging es damals schon darum, zu prüfen, ob eine ADHS vorliegen konnte. Und da würde der Kaugummi-Hinweis tatsächlich ja Sinn machen, denn Kaugummi-Kauen geht als Stimming durch, also als Selbststimulation, um sich konzentrieren zu können. Und dass sie dann sagt, naja, ich konnte mich darauf konzentrieren, aber sie weiß halt nicht, ob das ist, weil das Stimming die ADHS-typische Ablenkbarkeit und Unkonzentriertheit unterdrückt hat oder ob ich tatsächlich kein ADHS hat, man weiß es nicht. Genau, so, aber ich weiß halt nicht, wie weit ich dieser Erinnerung trauen kann, weil meine Mutter sich zum Beispiel an keinen derartigen Termin erinnert, aber sehr wohl an Termine bei einer Neurologin, weil ich schon mit 12 die ersten Migräneattacken und Dauerkopfschmerzen hatte und das halt tatsächlich ein ziemlicher Ärztemarathon war damals. Deshalb war ich mir einfach nicht sicher, ob mein Gehirn da zwei Dinge durcheinander gebracht und das zu einer Erinnerung vermixt hat, die zu meinem persönlichen Verdacht passt oder ob es tatsächlich real war. Und deshalb waren auch während der Diagnose immer noch so ein paar Restzweifel in meinem Kopf. Und diese Restzweifel zusammen mit relativ vielen Reaktionen à la, du bist doch erfolgreich und du hast dein Leben auf der Reihe, du kannst gar kein ADHS haben, die haben mich tatsächlich auf eine emotionale Achterbahn geschickt bis eben zum 23. Februar 2024. Denn da fand das Auswertungsgespräch statt nach fast einem Vierteljahr Diagnostik. Das hat sich also wirklich gezogen. Und ja, wie gesagt, nach 45 Minuten war klar, ja, mein Gefühl stimmt, ich habe ADHS und zwar den gemischten Typ. So, interessant übrigens, so viel mal vorab, bevor ich jetzt richtig ins Diagnostikverfahren einsteige. Ich bin eigentlich nicht im klassischen Sinne hyperaktiv, deswegen hat mich die gemischte Form so ein bisschen überrascht. Ich habe mich aber im unaufmerksamen Typ auch nicht zu 100% wiedergefunden. Nur, was ich gelernt habe, und das fand ich wirklich spannend. Meine Hyperaktivität zeigt sich nicht in einem hohen Bewegungsdrang. Ja, also das wusste ich schon immer. Was ich nicht wusste ist, dass laut Diagnosekriterien sich Hyperaktivität auch verbal äußern kann. Soll also heißen, ich rede viel, schnell, oft und lange. Ja. Sagen wir einfach, es hatte seinen Grund, dass ich schon als Kind von meinen Eltern oft Schnatterinchen genannt wurde. Oder Frau Elster, weil alles, was glitzert, ist meins, damals schon. Genau. Und auch diese ganz stark ausgeprägte Impulsivität, ohne die es übrigens auch die Zeitplanerin nicht gäbe, auch die gehört diagnostisch zur Kategorie Hyperaktivität. Also der gemischte Typ macht bei mir absolut Sinn. Genau. Also und bis zu dieser Gewissheit, also bis zur finalen Diagnose, habe ich 4 Termine gehabt. Warte, das muss ich noch kurz vorwegnehmen, bevor ich hier richtig einsteige. Die Diagnostik, gerade bei Erwachsenen, hat keinen allgemein genormten Ablauf. Ich habe mich an einer psychiatrischen Ambulanz in einem Klinikum testen lassen, die eine spezielle ADHS im Erwachsenenalter-Sprechstunde haben. Aber ganz grundsätzlich dürfen auch niedergelassene Psychiater, Neurologen und Psychotherapeuten die Testung durchführen. Das heißt nicht, dass es alle machen, weil das relativ aufwendig ist. Aber sie dürften es und ich weiß, dass einige von euch das auch in solchen Praxen gemacht haben und ganz grob, also wirklich ganz, ganz grob scheint es so, als wären die Tests in den Spezialambulanzen umfangreicher. Das kann aber auch einfach ein subjektiver Eindruck sein, weil ich halt gerade diese Erfahrungen von euch geschildert bekommen habe, die zu diesem Eindruck passen. Ich will damit eigentlich auch nur sagen, das, was ich euch jetzt erzähle, ist nur meine einzelne Erfahrung. Das heißt nicht, dass die Diagnostik immer so abläuft und das heißt auch nicht, dass deine Diagnostik besser oder schlechter ist als meine, nur weil sie anders war. Genau, so. Was aber fast überall offenbar gleich ist, also egal ob Klinik oder Arzt, ist die Wartezeit. Ich habe fast ein Jahr auf meinen Termin gewartet. Und es war tatsächlich ein anstrengendes Jahr, weil ich mehrere Kliniken und Praxen durchtelefoniert habe. Und es immer hieß, entweder, ja, sie gehören nicht zu unserem Einzugsgebiet oder wir haben gerade keine Diagnostiker, also nicht mal eine Warteliste oder so. Und das scheint tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme zu sein. Also viele Kliniken haben Wartelisten, die ewig lang sind. Also mein Jahr Wartezeit ist durchaus keine Ausnahme. Manche Kliniken führen, wie gesagt, schon gar keine Wartelisten mehr. Niedergelassene Diagnostiker gibt es kaum, weil das Verfahren eben so aufwendig ist. Oder es gibt Diagnostiker, die die Testung aber nicht als Kassenleistung anbieten, sondern als Selbstzahlerleistung. Hätte ich hier auch haben können, hätte mich hier 450 Euro gekostet. Und man kommt häufig eben auch nicht mal schneller an den Termin, wenn man bereit ist, weite Wege in Kauf zu nehmen, weil offenbar viele Kliniken inzwischen nur noch Patienten aus ihrem direkten Einzugsgebiet aufnehmen. Bei mir begann dann nach fast einem Jahr die Diagnostik, und zwar mit einem Termin beim Psychiater der Ambulanz. Die diagnostischen Tests, also die Testung selbst, hat eine Psychologin vorgenommen, aber ich musste vorher zu diesem Psychiater und für diesen Termin musste ich vorher bei meinem Hausarzt auch diverse Tests machen lassen. Ich musste zum Beispiel ein EKG mitbringen und Blutwerte aktuelle, und da waren vor allem die Schilddrüsenwerte wichtig, denn da gibt es offenbar tatsächlich Erkrankungen, also körperliche Erkrankungen, organische Erkrankungen, die ähnliche Symptome auslösen können wie ADHS-Symptome. Und das sollte vorher ausgeschlossen werden. Und gleichzeitig hat der mit mir über die Symptome selbst gesprochen und wie das in meiner Kindheit war und wie sich die äußern und wie ich die kompensiere und so, um zu klären, ob ADHS überhaupt ein plausibler Verdacht ist. Und in diesem Termin, das ein ganz toller Auftakt war, weil ich mich sehr verstanden gefühlt habe tatsächlich und nicht weder B noch verurteilt. Und in diesem Termin habe ich das erste Mal gehört, das klingt alles schon sehr nach ADHS. Und das war tatsächlich so ein unfassbar befreiender Moment für mich, weil ich das Gefühl hatte, dass endlich jemand meinen Verdacht ernst nimmt, auch wenn ich halt nicht die üblichen Struggle habe. Also ich habe nie eine Ausbildung abgebrochen oder ein Studium oder so. Ich war in der Schule nicht auffällig. Im Gegenteil, ich war gerne in der Schule und habe auch ein gutes Abitur gemacht. Ich habe in der Regel alles zu Ende gemacht, was ich angefangen habe, und bin von außen betrachtet durchaus erfolgreich im Leben und durchs Leben gekommen. Und dieses hochfunktionale durchs Leben kommen sozusagen hat bei jedes Mal, wenn ich vorher den Verdacht äußere, eben diese Reaktion, du kannst kein ADHS haben, hervorgerufen. Und das hatte ich hier tatsächlich zum ersten Mal nicht. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, man nimmt mich ernst. Und dieses positive Gefühl hat sich übrigens bei mir während des gesamten Diagnoseprozesses erhalten. Und ich bin dafür wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich auch schon von ganz anderen Erfahrungen gehört und gelesen habe. So Erfahrungen, wo dann Therapeuten demjenigen sagen, es ist kein ADHS, man soll einfach mal ein paar Post-its benutzen, dann würde man auch nicht so viel vergessen und so. Sehr hilfreich. Nicht. Ja, also, nachdem klar war, dass die Symptome zu einer ADHS passen und körperlich auch nichts für eine andere Erkrankung spricht, ging es dann in die tatsächliche Testung. Und die wurde bei mir in drei separaten Terminen, aber von immer derselben Psychologin durchgeführt, was tatsächlich auch sehr angenehm war. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, dass ich da jedes Mal einen neuen Diagnostiker sitzen habe in der Klinik. Hatte ich aber nicht. So, und im ersten Termin mit der Psychologin haben wir die Anamnese gemacht. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich dieses Wort auf Anhieb ohne Zungenbrecher ausgesprochen habe. Es ging dabei darum, wie sich mein ADHS derzeit zeigt, und es ging meinem Gefühl nach in diesem ersten Termin auch am detailliertesten zu. Wie ich hinterher erfahren habe, also im Auswertungsgespräch, war das auch der Teil, in dem andere psychologische Erkrankungen wie Depressionen, Borderline, Autismus, Angst- und Zwangsstörung und so weiter ausgeschlossen werden sollten, weil also diese Differentialdiagnostik, die beim Psychiater schon medizinisch, also organisch lief, eben auch psychologisch durchgeführt wird, weil es eben auch psychologische Störungen gibt, die sehr ähnliche Symptome zeigen. Genau. Wir haben hier im ersten Termin auch ganz kurz die Kindheitserfahrung angerissen, aber wirklich nur ganz kurz, denn es kam später nochmal. Und ich habe gefühlte 30 Fragebogen mitbekommen nach Hause, die ich bis zum nächsten Termin ausfüllen sollte, beziehungsweise ausfüllen lassen sollte. Jetzt erzähle ich dir gleich noch was. Und ich habe an diesem Termin auch, stimmt nicht, das habe ich vorher schon eingereicht. Ich musste meine Grundschulzeugnisse einreichen. Ich glaube, ich habe alle Zeugnisse eingereicht, man weiß ja nie. Aber wichtig sind die von der Grundschulzeit, beziehungsweise so ungefähr bis zum 12., 13. Lebensjahr. weil ADHS muss ich vor dem 12. Lebensjahr gezeigt haben, laut Diagnosekriterien, damit es als ADHS diagnostiziert werden kann. Genau, so, Fragebögen. Diese Fragebögen sind tatsächlich offenbar Standard in der Diagnostik. Also die werden wohl so oder so ähnlich, ich weiß jetzt nicht, ob hundertprozentig dieselben, aber irgendeine Art von Fragebogen wird überall benutzt. Ich hatte 4 verschiedene, 2-mal Selbstauskunft, und zwar einmal für die Gegenwart und einmal für meine Kindheit. Und 2 für Bezugspersonen, ebenfalls einmal für heute, den habe ich meinen Mann ausfüllen lassen, und einmal für meine Kindheit, den habe ich meine Mutter ausfüllen lassen. Und diese Fragebögen habe ich dann eben fertig ausgefüllt zum 2. Termin wieder mitgebracht. Und dann waren die auch gar nicht mehr Thema bis zur Auswertung. Und im Auswertungsgespräch habe ich dann erfahren, dass ich hier extrem hohe Werte habe. Also das wird irgendwie umgerechnet und in irgendeine Skala gepackt, was weiß ich, jedenfalls ab 15 spricht man von hohen ADHS-Werten, hat sie mir erklärt. Und ich hatte stellenweise 38. Jetzt könnte man sich freuen, habe ich am Anfang auch, weil ich dachte, je höher, desto eindeutiger, nicht wahr? Tatsächlich hat das aber eher für Vorsicht bei der Diagnose gesorgt. Denn so hohe Werte sind offenbar fast immer ein Indiz dafür, dass sich jemand sehr, sehr intensiv mit ADHS, mit den Symptomen, Ausprägungen und der Diagnostik und so weiter auseinandergesetzt hat. Stimmt übrigens. Und das kann natürlich das Bild verzerren. Also da hat man dann immer so ein bisschen Angst, dass die Leute nicht wahrheitsgetreu antworten, sondern so, wie sie hoffen, dass es ihren persönlichen ADHS-Verdacht bestätigt. Und zwar gar nicht mal bewusst unehrlich, sondern einfach unterbewusst beeinflusst. Genau. So. Um mehr Objektivität zu gewinnen, gab es Termin Nummer 2. Und der bestand aus Computertests, mit denen die Aufmerksamkeit geprüft werden sollte. Sogenannte Klicktests. Also man musste immer klicken, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt war. Also mal hat man zum Beispiel ein bestimmtes Muster gesehen und zwischendrin immer andere. Und man musste halt immer klicken, wenn dieses Muster zu sehen war oder wenn ein bestimmtes Geräusch kam oder beides. Also es waren, ich glaube, 5 oder 6 Tests dieser Art hintereinander, alle so ein bisschen anders. Und ganz zum Schluss gab es einen, der hat 20 Minuten gedauert. Das war ein Test zur Langzeitaufmerksamkeit und der war, alter Verwalter, der war echt die Hölle. Der war extrem langweilig, sehr gleichförmig, sehr langsam und für mich auch gefühlt sehr lang. Es war höllisch anstrengend, da nicht abzuschweifen. Trotzdem habe ich übrigens in diesen Computertests gar nicht so schlecht abgeschnitten. Das ist aber tatsächlich auch wieder so eine Art Prüfungssituation gewesen. Und in Prüfungssituationen habe ich nie schlecht abgeschnitten. Okay, warte doch. Außer das eine Mal in meiner Abschlussprüfung in der Ausbildung im Fach Medienproduktion, als ich nicht gecheckt habe, dass die Prüfungsunterlagen, also die sind bei uns in so einem Heft zusammengetackert worden. Und du durftest auch nur in dem Heft antworten. Das heißt, es kam 4 Seiten Fragen und dahinter war halt dann Schreibpapier, leeres Papier, wo du die Fragen beantworten solltest. Das war auch alles gut. Ich habe allerdings erst ungefähr 15 Minuten vor Ende der Prüfungszeit festgestellt, dass nach dem leeren Papier zum Beantworten weitere 4 Seiten mit Fragen kamen. Das lief nicht so gut für mich. Aber grundsätzlich sind Prüfungssituationen für mich nie ein Problem gewesen, sondern im Gegenteil haben eher für so eine Art Hyperfokus gesorgt. Und ich glaube, so ein bisschen war das auch hier bei diesem Computertest, zumal halt diese Psychologin die ganze Zeit mit im Raum war. Also die hat zwar was anderes gemacht, aber es war halt trotzdem jemand da. Genau, so. Und im letzten Termin vor dem Auswertungsgespräch ging es dann tatsächlich überwiegend um meine Kindheit. Also, ich habe es ja schon erzählt, ne? Um ADHS im Erwachsenenalter diagnostiziert zu bekommen, müssen die Symptome vor dem 12. Lebensjahr vorgelegen haben. Denn ADHS gilt als Entwicklungsstörung, also als Hirnentwicklungsstörung, die sich zwar ins Erwachsenenalter ziehen, aber eben nicht erst im ausgewachsenen Gehirn entstehen kann. Ja, genau. Und dann musste ich tatsächlich 2 Wochen warten, weil die relativ viel Zeit in die Auswertung stecken und das eben auch in ihren größeren Runden mit dem gesamten Team dann eben Fallbesprechungen machen und so, um wirklich eine sichere Diagnose stellen zu können. Das waren anstrengende 2 Wochen, beziehungsweise die erste Woche ging eigentlich, da konnte ich es ganz gut wegstecken, aber so die 2. Woche, je näher der Termin kam, desto nervöser bin ich geworden. So, und in der Auswertung sind wir dann tatsächlich alle Termine nochmal durchgegangen. Und sie hat mir erklärt, was sie eben daraus gelesen hat, also Pro und Contra, was die Diagnose stützt und was ihr eher widerspricht und so. Ebenso hat sie die Ergebnisse der Fragebögen und auch die Schulzeugnisse und sowas analysiert. Interessant übrigens, die Schulzeugnisse waren bei mir nicht sehr hilfreich. Ich war immer gut in der Schule und ich bin auch gerne hingegangen. Und es gab zwar in meinen Zeugnissen so kleinere Hinweise auf ADHS wie: Sie könnte die Lernziele noch besser erreichen, wenn sie weniger quatschen oder sorgfältiger arbeiten oder ordentlicher wäre oder sowas. Aber das waren halt nur so kleine Sachen. Eindeutig war das alles nicht. Die Psychologin hat dann aber eine Theorie entwickelt und mich dann auch gefragt, ob ich da zustimmen würde, weil ich muss das ja beurteilen, weil es war ja mein Erleben, mein Leben. Und ihre Theorie ist, dass die Schule für mich von Anfang an ein Instrument war, um Anerkennung zu bekommen. Also mein Wissensdrang, der schon immer relativ groß war, meine Neugier auf Neues, hat zu große Langeweile verhindert. Und dadurch war ich nicht so leicht abgelenkt und hab nichts verpasst und habe dann eben auch relativ schnelle Erfolgserlebnisse gehabt, schon sehr früh in der Schule. So dass Schule für mich gar nicht erst zu einem Problem wurde, sondern eher zu einer Bewältigungsstrategie, um Kritik, die ich in anderen Feldern, also durchaus auch zu Hause oder in meinen sozialen Beziehungen, Freundschaften und sowas, das war alles ein bisschen schwieriger für mich als Schule. Und Schule war halt eher so eine Bewältigungsstrategie, weil es da eigentlich durchweg Anerkennung gab, ohne dass ich mich großartig anstrengen musste. Für mich klang das plausibel. Insofern gehe ich das mit. Und die Psychologin hat auch gesagt, naja, dadurch, dass ich halt nicht das hyperaktive, ständig störende ADHS-Kind war, mal abgesehen von meinem Gequatsche vielleicht, hat sie die Erfahrung gemacht, dass Lehrer dann in solchen Fällen natürlich auch im Zeugnis eher, wie soll ich sagen, nicht so wahnsinnig kritisch sind, um diesen Kindern halt keine Steine in den Weg zu legen, was ihre schulische Laufbahn angeht. Ne? Also es war sehr milde Kritik, die da durchklang, was ich sehr nett fand, aber es war halt nicht sonderlich hilfreich für ein eindeutiges Ergebnis der ADHS-Diagnose. Genau, aber ich fand es insofern auch interessant, weil so wie ich das früher hatte, ne, dass ich meine ADHS-Symptome zu Hause und in Freundschaften und in meiner Freizeit viel stärker zeigten als in der Schule, so ist das bis heute. Meine Symptome äußern sich bis heute in meinem Privatleben viel schlimmer als im Job. Das ist immer so ein bisschen, als ob ich im Job sozusagen all meine Kompensationsstrategien, all meine Energie und Willenskraft fokussiere, um das aufzufangen. Und wenn dann Feierabend ist, ist alles alle Energie weg und das ADHS-Eichhörnchen hat Auslauf. Ja, also passt für mich alles zusammen. Mein Empfinden heute, mein Erleben früher und ihre Erklärung, das war für mich alles sehr einleuchtend. Genau, und dann hatte ich die Diagnose und das war's. Und dann stand ich erstmal da und dann ging es halt um die Frage, wie geht's jetzt weiter? Bisher habe ich es auch noch nicht schriftlich. Also ich habe nur dieses mündliche Diagnosegespräch gehabt, aber die Psychologin hat mir angekündigt, dass ich von der Klinik in den nächsten Wochen irgendwann einen mehrseitigen Diagnosebericht zugeschickt bekomme. Auf den bin ich tatsächlich wirklich gespannt, weil 6 bis 8 Seiten, wow. Genau, und dass dann die empfohlene Therapie eine Kombitherapie ist. Also zum einen tatsächlich Medikamente und zum anderen Verhaltenstherapie. Ich will und werde Medikamente ausprobieren. Ich glaube nicht, dass ich sie tatsächlich täglich brauche, denn für viele Symptome habe ich ja inzwischen Strategien entwickelt und Tools gebaut, die ganz gut funktionieren. Und ich habe ja zum Glück auch tatsächlich inzwischen vor allem beruflich, wie soll ich sagen, ich habe einen Job, einen Arbeitsalltag, der sehr ADHS-Gehirn gerecht ist. Das ist übrigens ein Zitat von dem Psychiater. Insofern geht das alles schon, ja. Aber ich habe halt Tage, an denen ich, weiß ich nicht, von 9:30 Uhr bis 15 Uhr durchgehend ohne Pause in Meetings sitze. Das ist an sich nicht so dramatisch, wenn das alles Meetings wären, die mich direkt betreffen, bei denen ich also mitdiskutieren kann und Doings habe. Das sind aber häufig genug Meetings, bei denen ich halt teilnehmen muss, weil da Infos besprochen werden, die irgendwann mal für meine Arbeit relevant sein könnten, wo ich aber keine Redeanteile habe. Und entsprechend schnell bin ich dann normalerweise abgelenkt. Also ich habe in der Regel nach zwei solcher Meetings keine Chance mehr. Ich laufe dann im Homeoffice, ich bin sehr dankbar, wenn wir diese Tage haben, wenn ich im Homeoffice bin, laufe ich hier mit Headset durch mein Büro, weil durch das Laufen ist die Konzentration einfacher. Oder ich mache währenddessen am Tablet irgendwelche Malen nach Zahlen Bilder. Kostet keine Konzentration, keine kognitive Leistung, hält mein Gehirn aber fokussiert genug auf das Meeting. Sowas. Oder ich stricke nebenbei oder halt irgendwie solche Sachen. Das kannst du aber halt alles nicht machen, wenn du vor Ort bist. Oder Videokonferenzen halt. Und da würde ich mich tatsächlich, an solchen Tagen würde ich mich über medikamentöse Hilfe echt freuen. Denn die sind mein Endgegner. Ja. Genau. Aber einen Psychiater zu finden, der die Medikamente einstellt, und das Einstellen ist offenbar mitunter eine längere Prozedur, ist genauso schwierig wie einen Verhaltenstherapeuten zu finden, der zumindest Verständnis, im besten Fall sogar Ahnung von ADHS im Erwachsenenalter hat. Gibt es bisher tatsächlich so gut wie gar nicht. Ich versuche es jetzt mal bei Ausbildungsinstituten, in der Hoffnung, dass man da überhaupt mal noch eine potenzielle Stelle hat, und in der Hoffnung, dass das eben, also das sind ausgebildete Psychologen, die aber, damit sie sich Therapeuten nennen dürfen, eben eine längere, mehrjährige Ausbildung machen müssen, und zu dieser Ausbildung gehören echte Fälle, also sie müssen echte Therapien durchführen, aber unter Supervision von erfahrenen Psychologen, und da hoffe ich halt, dass die, dadurch, dass die noch nicht so lange raus sind aus dem Psychologiestudium, halt tatsächlich mit sehr aktuellem Wissensstand therapieren und vielleicht auch eher noch, weil es halt in den letzten Jahren ein großes Thema geworden ist, eher noch Infos und Wissen zur ADHS-Therapie haben. Ja, aber auch da gestaltet es sich schwierig, einen Termin zu kriegen. Also es sieht so aus, als ob die Therapie anzufangen ungefähr genauso lange dauern wird, wie die Diagnose anzufangen, die Diagnostik anzufangen. Ja. Schauen wir mal, ich halte euch auf dem Laufenden. Aber so, um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Also, meine Diagnostik bestand aus erstens medizinischer Abklärung bzw. Medizinischer Differentialdiagnostik. Zweitens Anamnese und psychologischer Differentialdiagnostik. Das waren die Gespräche und die Fragebögen. Drittens Aufmerksamkeitstests am Computer. Und viertens Kindheitsbetrachtung und auch da über Gespräche, Fragebögen und Zeugnisse. Mancherorts wird offenbar auch ein IQ-Test gemacht, also vorab zum Beispiel, um Hochbegabung und sowas auszuschließen. Das scheint bei Erwachsenen grundsätzlich seltener zum Prozedere zu hören als bei Kindern. Mich hat die Psychologin zwar danach gefragt, ob ich schon mal einen IQ-Test gemacht hätte. Damit war das Thema aber auch durch. Also das, ne, kam bei uns nicht vor. Ich weiß, dass einige von euch, deren Kinder getestet wurden, da gab es fast überall einen IQ-Test vorher, und bei einigen von euch, die selbst eine ADHS-Diagnostik durchhaben, wurde das wohl auch gemacht. Aber das scheint nicht so zum Standardprozedere zu gehören bei Erwachsenen. Genau, so. Und jetzt ist ein halber Monat rum seit der Diagnose, und ich habe tatsächlich bisher lustigerweise mit euch auf Social Media exzessiv darüber geredet, aber so privat, in meinem privaten Umfeld, mit nur sehr wenigen Menschen darüber geredet, weil ich das halt für mich erstmal setzen musste. Und was ich mir jetzt tatsächlich am meisten wünsche, ist mehr Austausch mit anderen Eichhörnchen-Gehirnen. Ich habe letzte Woche zum ersten Mal eine Online-Selbsthilfegruppe besucht. Das war tatsächlich ganz cool, weil halt dieses, es ist halt völlig normal, wenn jemand sagt, was, ich habe nicht zugehört, ich war abgelenkt, und keiner verdreht die Augen oder so, sondern es ist völlig, also du musst halt nicht masken. Und ich habe festgestellt, wie viel ich doch immer noch maske in meinem ganz normalen Alltag. Das ist wirklich krass. Aber zugleich ist es halt natürlich auch es kann sehr anstrengend sein, mit so vielen ADHSlern in einem Zoom-Raum, vor allem irgendwie dann abends nach einem vollen Tag. Genau, aber darüber hinaus, ich würde mich einfach total freuen, wenn auch wir, also wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du ADHS hast oder glaubst es zu haben oder Angehörige hast, die ADHS haben und so, wenn auch wir ein bisschen mehr in den Austausch darüber kämen, fände ich klasse. Und du kannst mir dafür gerne eine E-Mail schreiben, info@zeitplanerin.de, oder du kommst einfach rüber in die Instagram-Community @zeitplanerin und kannst da gern entweder den unter den Post zu dieser Podcast-Folge kommentieren oder du schickst mir eine Direktnachricht. Ich würde mich tatsächlich sehr, sehr, sehr freuen, wenn sich all die Eichhörnchengehirne in meiner Community mal melden würden. So. Ich verspreche, nächste Woche geht es nicht um ADHS, aber ich, das ist einfach im Moment ein sehr beherrschendes Thema in meinem Alltag und es hat riesige Auswirkungen auf Zeitmanagement und Selbstorganisation und deshalb habe ich mich halt auch entschieden, es hier im Podcast zum Thema zu machen. Ich freue mich, wenn du zugehört hast und ansonsten hören wir uns nächsten Montag, wie immer überall dort, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.